Heute und in den folgenden Sendungen geht es um den Versuch Mohammeds, die Christen seiner Zeit für den Islam zu gewinnen.
Wir kommen jetzt zu diesem dritten Abschnitt. Jesu Tod und Erhöhung jetzt im Dialog Mohammeds mit der Delegation aus Najran. Ich fange gleich mit Vers 54 an. Das ist also einer der schwierigsten Verse über Allah im Koran. Das tut natürlich einem Muslim auch weh. Dort steht: Sie waren listig und Allah war listig. Allah ist der listigste von allen. Dieser Vers hat den Titel für dieses Buch geliefert. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Also khair kann man also absolut nicht übersetzen. Das ist also der Beste von allen Listigen, ja, also der Beste, der Listigste. Man kann es nicht übersetzen. Es ist also ein positives Element eines total negativen Tatbestandes. Dieser Vers bezieht sich auf die Juden, die versucht hatten, Jesus gefangen zu nehmen und im Geheimen zu töten. Mohammed hatte von der Opposition der religiösen Führer unter den Juden gegen Jesus gehört und von ihrem wiederholten Versuch, ihn mit allen Mitteln aus dem Weg zu räumen. Mohammed konnte jedoch rein gedanklich nicht akzeptieren, dass die Juden mit ihrer Verschwörung gegen Jesus Erfolg haben sollten. Sonst wäre es auch denkbar gewesen, dass die jüdischen Sippen in Medina gegen ihn, Mohammed, die Oberhand behalten könnten. Deshalb behauptete Mohammed, die Juden hätten zwar Ränke und Mordpläne gegen Jesus geschmiedet, doch er betrachtete Allah als noch schlauer im Ränke schmieden, ja, er beschrieb ihn als den listigsten von allen. Und das kommt also etwa 6 oder 7 Mal im Koran vor, das ist nicht die einzige Stelle hier. Einige muslimische Gelehrte schätzen den genauen Wortlaut des arabischen Originaltextes an dieser Stelle nicht. Sie nennen Allah darum den besten Planer, den besten Ratgeber oder den klügsten von allen. Doch hier steht eindeutig, er sei der listigste von allen. Und zur Unterstreichung dessen, dass das auch wirklich die Meinung der Autoritäten im Bereich des orthodoxen Islam ist, lese ich die Kommentare der wichtigsten Korankommentatoren zu dieser Stelle. Das arabische Wort in dem Ausdruck Allah war listig, Makara, bedeutet Tabari zufolge, das ist der älteste Korankommentator aus dem 9. Jahrhundert. Er überlistete die Juden, die Jesus töten wollten. Deshalb habe Allah im folgenden Vers zu Jesus gesagt: Ich werde dich in einen Schlaf fallen lassen und dich zu mir emporheben. So in Band 3, Seite 290. Samachshari, etwa 2 Jahrhunderte später, 11. 12. Jahrhundert, meint: Allah ist der listigste von allen. Er ist in seiner List stärker als alle zusammen. Er praktiziert die Verschlagenheit wirkungsvoller und bestraft schwerer. Das ist im ersten der 2 Bände, Seite 432. Und schließlich Ar-Razi aus dem 14. Jahrhundert schreibt: Allahs List dürfte 3 Bedeutungen haben. Erstens, er holt Jesus in den Himmel hinauf und führt Juden an der Nase herum, ohne dass sie es merken, dass der jetzt auf einmal nicht mehr da ist und dass derjenige, den sie für Jesus halten, jemand anders ist eigentlich. Zweitens, sie töteten den Heuchler unter den Jüngern, weil sie ihn für Jesus hielten. Drittens, Allah rief den König von Persien, um sie zu besiegen. Dieser tötete viele von ihnen und führte den Rest in die Gefangenschaft. Makr Allah bedeutet, dass Allah die Religion der Juden schwächte und herabsetzte. Sie sehen, die Zeitachse bei den muslimischen Kommentatoren ist ganz schön in sich zerknäult, also zerkräuselt. Ich hatte ja am Anfang schon gesagt, dass für die Muslime Jesus ein Neffe Moses ist, das heißt, die mindestens 1500 Jahre zwischen Mose und Jesu werden kurz geschlossen. Und auch hier, dass die Perser auf einmal zur Zeit Jesu die Juden attackieren und so weiter und so fort. Also haarsträubend für unser Geschichtsbewusstsein. Aber so, das ist die Realität. Dadurch, dass Allah den Koran offenbart hat, steht auch die Offenbarung über der Geschichte. Also die Offenbarung ist wichtiger als Geschichte. Egal wie die Geschichte gelaufen ist, wenn es im Koran steht, muss es wahr sein. Wenn Allah der Beste aller Betrüger ist, was erwartet man dann von seinen Nachfolgern, den Muslimen, die ihn unbewusst oder bewusst nachahmen und deshalb einander zu überlisten versuchen? Mohammed sagte des Öfteren in den Traditionen, der heilige Krieg bedeutet List und Betrug. Das heißt, diese Anstrengung um Allahs Willen bedeutet List oder Betrug. So zum Beispiel in der Sammlung von Bukhari unter dem Thema Dschihad, die 157. Tradition. In 4 Fällen ist einem Muslim die Lüge erlaubt, also die List, der Betrug. Im heiligen Krieg, zur Aussöhnung zweier Feinde, einem Mann gegenüber seinen Frauen und einer Frau gegenüber ihrem Mann. So in den in 2 Traditionssammlungen bei Tirmidhi und im Musnad von Ahmad ibn Hanbal. Selbst ein Eid garantiert in manchen Fällen nicht die Wahrheit. Das Leben in Politik, Handel, Schule und in den Familien basiert im Bereich des Islam nicht unbedingt immer auf der Wahrheit, sondern ist durchsetzt mit Täuschung, Schwindel und Betrug, und zwar von der Scharia her legitimierter Weise. Ich habe jetzt erst in Vorbereitung eines Intensivkurses über den Islam, den ich im Sommer in Nairobi gehalten habe, ein Handbuch über islamisches Recht durchgearbeitet, und ich war wirklich schockiert, wie oft wirklich legal von der Scharia her erlaubt wird, Täuschung zu praktizieren für bestimmte Ziele. Weshalb erlaubte sich Mohammed, zum Beispiel wenn ein Mann um eine Frau sich bewirbt, ist es absolut erlaubt, dass er den Himmel herablügt, um die Frau zu gewinnen. Er kann ihr vorgaukeln, was er will, Hauptsache er kriegt die Frau. Deswegen ist es sehr, sehr gefährlich, wenn ein Muslim um die Hand einer Christin wirbt. Er kann ihr wirklich alles vortäuschen, nur um sie zu kriegen. Einer unserer Mitarbeiter in Nigeria hat berichtet, bevor er zum Glauben kam, war er als führender Muslim, und er war geschult worden, um in christliche Gemeinden zu gehen, um sie auszuspionieren. Er hat vorgegaukelt, er war ein fantastischer Christ, ein wirklich hingegebener Jünger Jesu, mit dem Ziel, christliche Mädchen zu schwängern, um sie dadurch zum Islam zu gewinnen. Ganz systematisch war das immer. Er hat also zig Mädchen geschwängert und dadurch aus der Gemeinde herausgeholt. Weshalb erlaubte sich Mohammed, Allah eine solche entsetzliche Eigenschaft zuzuweisen? Was war der Grund und das Ziel, dass Allah im Koran als der Allerlistigste erscheint? Die folgenden Koranverse geben uns darüber Auskunft. Mohammed lässt Allah selbst dieses theologische Problem erklären. Er legte ihm jene heiklen Worte in den Mund, die das schwierigste Problem zwischen Muslimen und Christen lösen sollen. Er ließ Allah offenbaren, worin sein größter Betrug in der Weltgeschichte bestand. Und das sind die Verse 55 und 56. Dann sagte Allah, das ist die Rede Allahs an Jesus, dann sagte Allah, O Jesus, wahrlich, ich lasse dich jetzt einschlafen, in Klammern sterben, und dich zu mir emporheben und dich von den Verdächtigungen jener reinigen, die nicht glauben. Ich werde diejenigen, die dir nachfolgen, höher stellen oder glanzvoller machen als jene, die nicht glauben bis zum Tag der Auferstehung. Dann werdet ihr alle zu mir zurückkehren und ich werde richten zwischen euch, worüber ihr uneins wart. Aber diejenigen, die nicht glauben, werde ich mit einer schrecklichen Plage, wörtlich Folter, in dieser Welt und im Jenseits peinigen. Sie werden keine Helfer finden. Das ist das, auf das ich hinwies vorher. Das ist die letzte Alternative, die Allah den den Christen aus Najran, gibt. Diese Worte stellen eine der vier direkten Reden Allahs dar, die er im Koran an Jesus richtet. Die anderen sind in Sure 3, 45 folgende, Sure 5, 110 folgende und Sure 5, 116 folgende. Er verheißt ihm, ihn in einen Tiefschlaf fallen zu lassen. Dann würde Allah ihn zu sich persönlich heraufholen. Diese Rede enthält die größte List Allahs. Er wollte die Kreuzigung Jesu annullieren. Die Christen hatten Mohammed oft bezeugt, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Mohammed sah eine solche göttliche Strafe für einen Gesandten Allahs als unpassend an. Er war sicher, Allah, der Gerechte, hätte die Kreuzigung des getreuen Jesus niemals zugelassen. Nach dem Koran war Jesus gut und blieb ohne Sünde, und Allah selbst ist treu und zuverlässig. Es war für Mohammed undenkbar, dass Allah den sündlosen Jesus zum Tod am Kreuz verurteilt haben sollte. Allah musste ihm geholfen haben, andernfalls wäre Allah nicht länger das Fundament aller Gerechtigkeit. Außerdem, falls Allah erlaubt hätte, dass Jesus gekreuzigt würde, konnte Mohammed dasselbe Schicksal widerfahren, und das mochte er überhaupt nicht. Mohammed stellte also sicher, dass die Möglichkeit einer Kreuzigung Jesu ganz und gar ausgeschlossen war. Er akzeptierte, Allah habe Jesus in einen Tiefschlaf fallen lassen, dann habe er ihm freundliche Engel geschickt, um ihn zu sich in den Himmel emporzuheben. Das Wort Mutawafika im arabischen Originaltext hat einigen Kommentatoren zufolge eine doppelte Bedeutung. Es kann heißen, dass Jesus in einen tiefen Schlaf fiel. Es kann aber auch heißen, dass Jesus sanft starb, einschlief oder entschlief, wie ein älterer Mensch bisweilen stirbt. Man sagt dann auch, er sei entschlafen, also im Frieden gestorben. Um die Christen zu beruhigen, benutzte Mohammed bewusst dieses doppeldeutige Wort. Es erlaubt die Auslegung, dass Jesus wirklich starb, zugleich bekräftigt es aber die muslimische Auslegung des Todes Jesu, er sei nur in einen Schlaf gefallen, also scheintot gewesen, und dann zu Allah emporgehoben worden. Beide Bedeutungen sind in demselben Wort enthalten, weil Mohammed beide Seiten zufriedenstellen wollte. Mohammed wollte jedoch dem Kreuzestod Jesu mit allen Mitteln entgegentreten. In diesem Koranvers und in anderen leugnet er die geschichtliche Tatsache, dass Jesus am Kreuz starb. Und die wichtigste Stelle ist Sura 4, Vers 157. Die möchte ich hier jetzt doch lesen, weil es also die wichtigste Stelle ist in diesem ganzen Zusammenhang. Und jeder Muslim kennt diese Stelle entweder auswendig oder wenigstens dem Inhalt nach. Darum taucht es in jedem Gespräch mit einem Muslim, der seinen Glauben kennt, auf. Dort lesen wir im Zusammenhang einer Auseinandersetzung mit Juden, Sure 457, und weil sie, die Juden, sagten, wir haben Christus, Jesus, den Sohn der Maria und Gesandten Gottes getötet, Punkt, Punkt, Punkt. Dann kommt auf einmal ein Neuansatz mitten im Vers. Aber sie haben ihn in Wirklichkeit nicht getötet und auch nicht gekreuzigt. Vielmehr erschien ihnen ein anderer ähnlich, sodass sie ihn mit Jesus verwechselten und töteten. Wörtlich steht nur, vielmehr erschien ihnen ähnlich. Und die Kommentatoren sagen eben alle, es erschien ihnen ein anderer ähnlich, sodass sie ihn mit Jesus verwechseln und ihn töteten. Und diejenigen, die über ihn oder darüber uneins sind, sind im Zweifel über ihn. Sie haben kein Wissen über ihn, gehen vielmehr Vermutungen nach, und sie haben ihn nicht mit Gewissheit getötet. Also die zentrale Stelle ist halt, sie haben ihn nicht getötet und nicht gekreuzigt. Wama qataluhu, wama salabuhu. Listigerweise machte Mohammed dabei das Zugeständnis, dass Jesus gestorben sei, aber auf keinen Fall am Kreuz. Der Islam zeigt, auch hier wieder, bisweilen eine beachtliche Toleranz gegenüber vielen Glaubensüberzeugungen und Praktiken des Christentums, nicht aber, wenn es um die Gottessohnschaft Jesu und um seinen Versöhnungstod am Kreuz geht. Und der Versöhnungstod ist ja die Kernwahrheit des Evangeliums. Das Evangelium steht und fällt mit der Aussage, Christus starb für uns, für unsere Sünden. Oder Christus ist für uns gekreuzigt worden. Die große List Allahs besteht darin, dass er Jesus vor dem Kreuzestod bewahrte. Mohammed verstand den Sinn und Zweck des Kreuzes nicht. Er konnte nicht erkennen, dass Gott Liebe und Heiligkeit in sich selbst vereint. Er konnte nicht verstehen, dass der heilige Gott jede Sünde richten und jeden Sünder verdammen muss. Trotzdem liebt Gott die Sünder von Herzen und sehnt sich danach, sie zu retten. Dieser Widerspruch im Innersten Gottes war für Mohammed nahezu undenkbar und nicht lösbar. Gott selbst hat dieses für uns Menschen unlösbare Problem durch die Fleischwerdung Jesu Christi gelöst. Jesus lebte ohne Sünde und konnte deshalb der Stellvertreter aller Sünder werden, um an ihrer Stelle zu sterben. Er war allein würdig, als Lamm Gottes die Sünden der Welt wegzutragen, wie Johannes 1,29 sagt. Der Gedanke eines Stellvertreters, der Gottes Gericht, Zorn und Strafe für andere auf sich nimmt, ist für den Islam unerträglich. Stellvertretung gibt es schlechthin nicht im Islam. Es gibt absolut keine Möglichkeit, dass ein anderer die Sünden für mich büßt oder abträgt. Allah wird als souverän verstanden. Er vergibt, wem er will, wann er will und wo er will. Allah ist an kein Gesetz und Prinzip gebunden. Er ist kein Gott, der eine persönliche Beziehung mit uns Menschen aufbauen will. Er ist kein Vater, der seine Kinder retten möchte. Allah ist nicht Liebe. Die Motivation Gottes zum Erleiden des Kreuzestodes bleibt für den Muslim unlogisch und ein Geheimnis. Muslime meinen außerdem, dass es für das Kreuz Christi keine Notwendigkeit gäbe, weil sie sich selbst nicht als verdammte und verlorene Sünder begreifen notwendigerweise. Sie stimmen zu, dass alle Menschen einmal mehr und einmal weniger sündigen. Sie versuchen jedoch, diese Fehltritte mit Beten und Fasten zu tilgen. Und das Wort Sühne wird im Koran so benutzt, dass es Handlungen sind, also Sühneaktionen, um böse Taten, die man vorher begangen hat, aufzuwiegen. Also die Sühne ist so aufgefasst, wie wir es in unserem normalen deutschen Sprachgebrauch haben. Ich muss dafür büßen, ich kann etwas durch Sühne aufheben. Das Aktion-Sühne-Zeichen ist ja ein bisschen so, man versuchte die Schandtaten des deutschen Volkes im Zweiten Weltkrieg durch gute Aktionen in gewisser Weise aufzuheben. Der biblische Sühnebegriff ist völlig anders. Dort tut Jahwe den Menschen sühnen oder ein Priester sühnt für den Sünder, aber es ist niemals so, dass der Sünder selber seine Sünde sühnen kann. Das biblische Sühneverständnis ist also sowohl antikoranisch als auch antigermanisch und im Griechentum ist genau dieselbe Konzeption, dass man durch gute Taten sein Böses sühnen kann und auch in der germanischen Urreligion, daher auch in unserer Sprache. Niemals können aber Muslime zugeben, verdammte Sünder zu sein, die nach Gottes Urteil verloren sind. Das heißt, wenn der Kreuzestod und die Errettung nicht deutlich zu sehen sind, dann ist natürlich auch die Sündenerkenntnis nicht da. Die totale Verdammnis des Menschen vor Gott wird auch nicht so ernst genommen. Sie verlassen sich vielmehr auf ihre eigene Gerechtigkeit, von der sie hoffen, sie durch ihre guten Taten aufbauen zu können. Sie weisen es als absurd ab, dass sie jetzt oder später den Gekreuzigten brauchen, der an ihrer Stelle starb. Den Muslimen bleibt meistens verborgen, dass sie durch den Versöhnungstod Jesu bereits gerettet sind und die göttliche Gerechtigkeit für sie allein aus Gnaden bereitet ist. Sie stehen der umsonst Erlösung durch den Glauben fremd gegenüber. Sie verlassen sich stattdessen auf ihre eigenen guten Werke und hoffen, dass diese am Tage des Gerichts gewichtiger sind als ihre Sünden. Das Kreuz bleibt daher der Stein des Anstoßes für alle Muslime, wie für die Juden. Das Kreuz Christi zwang Allah, sein wahres Gesicht und seinen Geist als der Allerlistigste zu zeigen, kann man hier sagen. Er behauptete zwar, Jesus vor dem Kreuz bewahrt zu haben, indem er ihn in einen Tiefschlaf fallen ließ und ihn dann zu sich emporhob, doch die Bibel sagt uns deutlich, wer der Allerlistigste ist. Sie offenbart uns, dass die Schlange das listigste von allen Tieren im Garten Eden war. 1. Mose 3, Vers 1. Diese harten und klärenden Worte sagen uns, wer Allah im Islam ist. Er ist nicht der wahre Gott. Er benutzt nur das arabische Wort für Gott, nämlich Allah, wie eine Maske. Er redete als Allah, aber er war und ist niemals der wirkliche Gott. Er ist ein unreiner, raffinierter Lügengeist, der das Geschehen am Kreuz leugnet, um die Möglichkeit der Erlösung für alle Muslime auszumerzen. Der Vers 55 in der Sure, in unserer Sure, Surat Al-Imran, stellt keine einfache Irreführung dar. Mohammed beabsichtigte damit, die Wurzel der Erlösung auszureißen und ihre Auswirkungen vollständig auszutilgen. Der unreine Geist des Islams wurde jedoch angesichts des Kreuzes gezwungen, sein wahres Gesicht zu offenbaren. Er ist ein Geist der List, der Lüge und der Irreführung. Deswegen ist das Buch auch so schwarz. Ja? Also haben wir bewusst in dieser Form gemacht, weil es wirklich das Schlimmste, der schlimmste Kern des Islams ist, der hier sich offenbart. Mohammed wusste nicht, dass Jesus durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung Satan, Tod und alle dämonischen Mächte bereits besiegt hatte. Er selbst wurde verführt und betrogen. Die bösen Mächte missbrauchten ihn als falschen Propheten, um die geschichtliche Tat der Kreuzigung Christi und ihre Auswirkungen zu leugnen und damit auch das Evangelium in seiner Wurzel zu leugnen. Dadurch sollte es den Muslimen verwehrt werden, zu erkennen, dass Satan und seine Geister bereits überwunden sind. Der große Betrug Mohammeds war letztlich eine Verteidigungsstrategie der dämonischen Mächte gegenüber dem Evangelium. Denn sie sind ja besiegt durchs Evangelium. Das ist ihre List, die Basis des Evangeliums zu verdrehen, sodass sie scheinbar überleben können. Aber letztlich sind sie schon gerettet. Sie wollten verhindern, dass der Sieg Jesu den Muslimen bekannt gemacht und bewusst würde. Sie verführten Mohammed zu der Aussage, Jesus sei in einen Tiefschlaf gefallen und im Frieden gestorben, als ob der Sieg Gottes am Kreuz niemals stattgefunden hätte. In unserem synkretistischen Zeitalter behaupten einige liberale muslimische Philosophen, unterstützt von humanistisch gesinnten oberflächlichen Christen, Mohammed habe niemals den Tod Jesu am Kreuz geleugnet. Diese Leute behaupten, die Surat An-Nisa 457, die ich vorher gelesen habe, sage nicht aus, dass Jesus nie gekreuzigt worden sei. Dieser Vers bezeuge lediglich, Jesus sei nicht von den Juden gekreuzigt worden und lasse jedoch seine Kreuzigung durch die Römer offen. Judäa befand sich zur Zeit Jesu unter römischer Besatzung. Die Juden besaßen damals nicht das Recht, jemanden zum Tode zu verurteilen. Hätten sie Jesus getötet, dann hätten sie ihn gesteinigt, aber niemals gekreuzigt, argumentieren sie. Diese muslimischen Vermittler weisen darauf hin, die Römer hätten zahllose Juden vor den Mauern Jerusalems gekreuzigt und Jesus sei eben einer von ihnen gewesen. Sie versuchen damit eine Brücke zwischen Muslimen und Christen zu bauen, indem sie beiden Seiten Recht geben. Derartige Hypothesen sind synkretistische Versuche, um Islam und Christentum einander näher zu bringen. Sie haben im islamischen Denken keine Basis. Sie entsprechen auch nicht dem ursprünglichen Verständnis Mohammeds. Er konnte den Gedanken, ein Prophet sei nach dem Willen Allahs gekreuzigt worden, nicht ertragen. Das konnte nicht sein. Schon aus persönlichen Gründen war das für Mohammed undenkbar. Niemals würde Allah einem Propheten eine solche Schande und Plage aufbürden. Mohammed war ein gewiegter Kaufmann. Er wollte die Christen anlocken und versuchte, ihnen nach diesem einen schwierigen Wort Honig um den Mund zu streichen, nachdem er das Zentrum des christlichen Glaubens abgelehnt und verfälscht hatte, versuchte er, sie zu beschwichtigen. Er tat dies, dass er bezeugte, Jesus sei nach islamischer Lehre nicht tot, sondern lebe. Der Gedanke, dass Jesus lebt, ist nicht nur christliches Gedankengut. Diese alarmierende Tatsache wird im Koran zweimal erwähnt, nämlich hier Sure 355 und Sure 458.